Radio 1.
Im Bikini Berlin erwartet Sie jetzt eine ganz besondere Expedition. Wir sprechen nämlich über einen wirklich außergewöhnlichen Moment der Pop- und Kunstgeschichte, der sich im Jahr 1994 ereignet hat. Es geht um den Besuch von David Bowie im österreichischen Gugging nahe Wien. Gemeinsam mit Brian Eno war er damals zu Gast bei einer Gruppe sehr ungewöhnlicher Künstlerinnen waren es eigentlich damals überhaupt nicht. Es waren wirklich nur männliche Künstler, und zwar eine Gruppe, die gleichzeitig schon auch soziale Außenseiter waren, weil sie nämlich Patienten oder vielleicht sagte man damals sogar Insassen der österreichischen Landesnervenklinik waren. Über genau diesen Besuch, dieses Zusammenfallen unterschiedlichster Welten, gibt es jetzt ein Buch. Es heißt Sternenmenschen, Bowie in Gugging. Und geschrieben hat es der Kulturjournalist Uwe Schütte. Herzlich willkommen. Wie schön, Uwe, dass du, man muss sagen, wirklich relativ kurzfristig eingesprungen bist. Ein großer Glücksfall. Du musst uns wirklich nochmal schildern, was Gugging genau war. Ich muss gestehen, ich hatte vorher nie von Gugging gehört. Dabei war das wirklich ein wichtiges Zentrum und in seiner Art dann doch auch exzeptionell und berühmt.
Ab den 70er, 80er Jahren war das Zentrum der deutschsprachigen, deutsch-österreichischen Abrüt. Dadurch, dass der Psychiater Leo Navratil, der eben die Männerabteilung des Niederösterreichischen Landeskrankenhauses für Psychiatrie geleitet hat, daher auch nur Herren drin, identifiziert hat, bemerkt hat, dass manche seiner Patienten, so wie unter der normalen Bevölkerung sozusagen, künstlerisch begabt waren. Sei es in zeichnerischer oder in dichterischer, schriftstellerischer Hinsicht. Und die hat er dann besonders gefördert und konnte dann eben in den 80er Jahren eine, sie hieß so offiziell so, psychotherapeutische Wohneinrichtung, sprich einen dieser Pavillons am Anstaltsgelände mit eben nur diesen Patienten besetzen und hat die da weiter gefördert. Und das Wichtige war eben, dass er Künstler von außen, dass er nicht nur die durch Schriften bekannt gemacht hat, durch Ausstellungen bekannt gemacht hat, sondern dass er eben auch gerade Wert darauf gelegt hat, dass Künstler, Wissenschaftler, allgemeine Leute, einfach so wie ich, gekommen sind, um mit den Patienten eben zu reden, die anzuschauen, wie bei der Arbeit zu beobachten und sich dafür zu interessieren.
Genau, und das wirklich Verrückte ist, dass du im Grunde in der gleichen Zeit wie Bowie auch da warst.
Ja, eben, das ist ja der ganze
Grund. Und das ist ja der Grund, warum du überhaupt dieses Buch geschrieben hast. Du musst uns trotzdem mal schildern, was hat dich denn dahin geführt?
Einerseits natürlich, da braucht man sich ja nichts vormachen, dass, was wir vielleicht alle kennen, dieses voyeuristische Interesse natürlich auch an einen Ort zu gehen, mit Menschen kennenzulernen, mit denen man im Alltag nicht zusammenkommt. Also dieses natürlich Rätsel und auch vielleicht auch Furcht vor der psychischen Krankheit, weil es kann ja jeden eilen, das ist ja nichts, ne, wo man es sich ansteckt, sondern was einem halt zustoßen kann im Leben. Dann war eben unter den Personen, die durch Navratils Arbeit sich dafür interessiert haben, Schriftsteller, Autoren, mit denen ich auch viel zu tun hatte. Ich habe bei dem Germanisten Winfried Georg Sebald in Norwich an der University of East Anglia promoviert über den österreichischen Autor Gerhard Roth, der wiederum sehr oft in Gugging war und wo Gugging eben in seinen literarischen Romanen eine große Rolle gespielt hat. Und Sebald war auch da, hat sowohl wissenschaftlich als auch literarisch über die Gugginger geschrieben.
Und jetzt aber doch nochmal die ganz große zentrale Frage, wie kam Bowie dahin?
Ja, das war für mich natürlich auch das eben Verrückte, dass eben Bowie ausgerechnet potenziell ich in Gugging hätte treffen können. Und wie eben, das wusste ich ja auch nicht, oder wusste man eben bislang nicht, bis ich das eben Gott sei Dank ausgraben konnte für dieses Buch. Das lief über André Heller, der wiederum mit Brian Eno zu tun hatte, in anderen Zusammenhängen. Die wollten so ein Video machen und daher kannte er dann Heller und dann hat Heller die eingeladen nach Italien, dann seine Gardasee-Residenz und ist aber nicht so viel rausgekommen. Dann hat Heller gesagt, treff uns noch mal in Wien, und wie sie dann in Wien waren, hat Heller gesagt, morgen zeige ich euch mal was, und hat sie einfach rausgeholt oder mitgenommen nach Gugging. Und dann war Bowie eben da. Und weil Heller wusste ja etwas über Bowies Leben, deswegen war er da wohl auch...
Genau, also da ist natürlich einerseits sowas, was wir uns alle sofort vorstellen können, so eine grundsätzliche Faszination für das Abseitige, für Außenseiter, für Menschen, die ja auch vielleicht natürlich, wie du das beschreibst, auch schillernd sind auf eine gewisse Weise. Aber es gibt auch ganz klar noch eine biografische Spur. Genau. Es gibt den Halbbruder von Bowie, Terry. Genau. Und der war einerseits ein wirkliches Idol in Bowies Jugend. Und der ist aber dann mit Anfang 20 psychotisch geworden, genau, und hatte immer wieder Schübe. Und hat sein Leben in weiten Teilen auch in einer ähnlichen Psychiatrie, genau, verbracht und sein Leben dann auch selbst beendet.
Genau.
Und auf eine Art, sagst du, spielt das eine ganz wichtige Rolle wahrscheinlich auch bei diesen Besuchen und bei der Faszination.
Ja, ganz unbedingt. Das kann ja gar nicht anders sein. Das kann ja gar nicht anders sein. Zumal man ja, das war ja schon altbekannt, das ist in der Bowie-Fachliteratur ja schon lang und breit ausgewalzt worden. Das Werk von Bowie ist ja in weiten Teilen mit Dublen, mit Verrückten, mit Schattengestalten, mit Wahnsinn, mit all dieser dunklen Thematik beschäftigt hat. Und dass eben daher natürlich die Beziehung mit dem Bruder, der ja eigentlich erst aus dem David Jones, den David Bowie gemacht hat, den wir kennen, da ganz wichtig war. Und auch darüber hat Bowie ja gesprochen, dass er im Grunde genommen seinen Bruder verraten hat. Er hat ihn nur einmal besucht in der Psychiatrie. Also als das so losging, hat er ihm immer geholfen und hat ihn aufgenommen bei sich zu Hause, noch eben sozusagen in den Anfangsstadien seiner Erkrankung. Aber als dann die Zustände so schlimm wurden, dass Terry dann praktisch dauerhospitalisiert war in diesem Cainhill Hospital, hat er ihn dort nur einmal besucht und hat sehr zu Recht auch ein schlechtes Gewissen deswegen gehabt. Und deswegen ist ja auch diese ganze eben Beschäftigung mit eben Brüdergestalten, mit Verrat, mit Wahnsinn, mit eben dunklen Dingen, vielleicht auch sowas so eine Art Exorzismus des schlechten Gewissens, ein Versuch, das mit Kunst rückgängig zu machen, das, was David Jones menschlich, brüderlich sozusagen verabsäumt hat zu tun, das holt David Bowie in künstlerischer Form nach. Und
in gewisser Weise ist es ja aber wahrscheinlich eben nicht nur dieses schlechte Gewissen, was ihn abgehalten hat, beziehungsweise es war wahrscheinlich die schiere Angst selbst möglicherweise, genau, eine. Es gab da diese, gerade von, ich glaube aus der Seite der mütterlichen Linie, so eine Reihe von psychotischen Fällen. Ja. Und das ist ja eine uralte Diskussion, inwieweit solche psychischen Auffälligkeiten also wirklich endogen sind, also vererbbar, oder exogen, also von äußeren Einflüssen getriggert werden. Und hier im Falle von Terry, das weißt du also auch wirklich nicht sehr, sehr schlüssig nochmal nach, wie viel schwerer er es hatte, ja, als
na
David
klar,
Bowie.
Natürlich.
Ich würde vorschlagen, wir sprechen gleich weiter, denn das Interessante an diesem Buch ist ja auch, dass Bowie im Grunde nur so ein Anlass ist für dich, auch über Begegnungen und das, ja, wie man soll man sagen, also das plötzliche Ineinanderfallen, die Schnittstellen im Leben zu schreiben, das tust du auf eine sehr, sehr ungewöhnliche und sehr, wie ich finde, unbedingt lesenswerte Art. Und überhaupt ist dieses Buch auch dank der tollen Fotos, die sich hier finden, eine echte Perle. Wir werden gleich darüber sprechen nach Lucy Park und Only Ever. Uwe Schütte ist nach wie vor bei uns, Autor des Buches Bowie in Gugging. Hallo nochmal.
Ja, hallo. Oh.
Ja, also dieses Buch ist gerade erschienen und es ist wirklich ein verrückter Zufall mehr, dass du eben just genau auch in der Zeit in Gugging warst, ja, als Bowie da war. Ihr seid euch leider nie begegnet. Was würdest du eigentlich sagen, lässt sich wirklich ablesen, was Bowie möglicherweise eins zu eins auch aus Gugging mitgenommen hat? Also was man wirklich an seinem Werk nachlesen oder finden, ja, könnte, was es an Spuren vielleicht gibt?
Ja, die falsche Antwort drauf würde lauten, die man überall in der Bowie-Literatur findet, eben Outside, das Album, das dann danach erschien. Und Abrüt heißt ja auf Englisch Outsider Art. Und dann dachte man sich, das ist ja klar hier. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das war ja praktisch schon fertig, als er mit Ino Dein Gugging war. Sondern eben, wir haben schon angesprochen, der Terry, das war die Motivation für ihn. Das war das Entscheidende. Und das zweite Entscheidende war, die Künstler eben dort bei der Arbeit zu beobachten und kennenzulernen, die eben eine Kunst machen, ohne dass sie wissen, dass sie Künstler sind. Die einfach ihrem innersten kreativen Impuls folgen und dabei eben ganz, darf man hier ja auch wieder sagen, irre Sachen dabei machen. Und das hat Bowie eben interessiert, dieses Geheimnis der Kreativität und dieses Kunstschaffen, ohne groß drüber nachzudenken. Und das, was Bowie eben aus Gugging mitgenommen hat und was ihn eben nicht eins zu eins, aber ganz markant beeinflusst hat, ist, dass er ab Gugging anfängt, seine Kunstsammlung massiv auszubauen, dass er Kunst kauft auf Auktionen, dass er anfängt, eigene Kunst zu machen, das hat er natürlich schon früher, aber dass er verstärkt jetzt auch mit eigener Kunst hervortritt.
Fängt er auch eigentlich an, Abrüt zusammen?
Ja, Gott sei Dank nicht. Ja, zum Glück hat er das nicht versucht nachzuahmen, aber er ist ja auch David Bowie. Der hat ja nie was nachgeahmt, eins zu eins oder wissen wir so ab und zu, sondern er hat interessante Einflüsse aufgenommen und dann durch seinen Kopf gedreht und als Bowie-geniale Kunst wieder ausgespuckt. Ja, und das ist ja dann der Punkt. Und deswegen die Videos etwa, die sind ganz stark wiederum von eben extremistischer Kunst beeinflusst, aber überhaupt nicht von Gugging, sondern vom Wiener Aktionismus der 50er, 60er Jahre. Also Günter Brus, Schwarzkogler und solche Leute, die August sich...
Otto Mühl, Entschuldigung. Ja. Genau, ich wollte noch mal ganz naiv fragen, weil wir jetzt nämlich auch noch gar keine Namen aus Gugging genannt haben. Ja. Und die werden ja hier auch durchaus sehr, sehr eindrucksvoll porträtiert. Also Menschen wie August Waller oder auch Ernst Herbeck. Super spannende Künstler. Genau, August Waller auch sehr dann doch für diese Verhältnisse bekannt geworden. Ja. Und Ernst Herbeck, einer der wenigen Künstler, die Sprachkunst gemacht haben. Ja. Lyrik, wenn man so will, sprachkritische Lyrik. Wie lässt sich diese Lyrik beschreiben?
Ja, sie ist schizophasisch, sage ich jetzt als Germanist, aber das heißt natürlich nur, die Herbeck sind poetische Wendungen geglückt, die eben nicht Ergebnis von Training, nicht Ergebnis von Einfluss anderer Schriftsteller, die nicht das Ergebnis von Nachdenken waren, sondern die sind einfach passiert. Er hat ein Blatt Papier von Navratil bekommen, hat ein Thema vorgegeben. Herbeck hätte nie selber was geschrieben, sondern er musste von Navratil aufgefordert werden, Papier, Stift, Thema, dann hat er das Thema aufgeschrieben und hat sofort, ohne nachzudenken, irgendwas runtergeschrieben. Und 85% dessen ist unbrauchbar, ist schlecht, ist belanglos. Von Navratil alles aussortiert. Herbeck kann ja auch gar nicht entscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Das können ja nur eben reflektierte Autoren. Aber Navratil hat eben die Perlen gesammelt und das sind halt Sprachkunstwerke, die in der deutschen Sprache schon sondergleichen sind.
Und das beschreibst du auch sehr, sehr schön, wie also dieser neue Leiter Leo Navratil im Grunde auch zeitgleich in dieser Psychiatrie anlandet mit dem Ernst Herbeck und den Herbeck auch fragt, also was machst du denn besonders gern? Und er antwortet, Bootsfahren und Märchenbücher von der Seerose lesen.
Genau.
Und da weiß der Herbeck sofort, da ist irgendwie ganz sicher vielleicht so eine schizophrene Verschiebung drin, aber hier ist auch eine extreme Poesie.
Ja, natürlich.
Und dann hat er ihn auch wirklich lange begleitet und die waren gerade befreundet. Und ich finde auch so schön an diesem Buch diese vielen alltäglichen Szenen und das, was also auch das Miteinander an diesem besonderen Ort, dieser jetzt ja fast zauberbergartige Ort, was das ausmacht. Es ist ganz massiv auch das Rauchen. Also es wird geraucht, als gäbe es keinen Morgen. Und tollerweise wirklich in Szene festgehalten von einer fantastischen Fotografin. Wie bist du an diese Bilder gekommen? Wie bist du an diese Frau gekommen?
Also die Frau ist nach Gugging gekommen, weil André Heller, mit der sie befreundet war, die hat praktisch dieser André Heller Aktion immer fotografisch dokumentiert, sie gebeten hat mitzukommen mit eben Bowie und Ino. Deswegen sind die Fotos entstanden. Die Dame wusste dann aber irgendwie, hat gedacht, der Bowie, das ist irgendwie so, das hat schon mal gehört, irgendwie so ein Pop-Typ, irgendwie hat sie dann nicht weiter interessiert. Und dann ist Bowie ja gestorben und dann gab es ein Riesenecho, dass ein großer Künstler von uns gegangen ist. Und dann hat die Dame gedacht, ach, warte mal, da habe ich doch nochmal irgendwelche Fotos von dem, das könnte ich doch jetzt mal zeigen. Und dann erst kam die im sozusagen Gefolge seines Todes überhaupt an die Öffentlichkeit. Und dann erst habe ich erfahren, dass Bowie in Guging war, zu der Zeit, als ich da war. Und dann sehe ich meine ganzen, ich nenne sie jetzt mal Freunde, obwohl natürlich ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen uns, in Anführungszeichen normalen und den Schizophrenen besteht, hier mit Bowie umarmt oder neben Bowie. Und das war für mich dann eben auch der Anlass, darüber nachzudenken, wie ich darüber ein Buch schreiben kann.
Was würdest du sagen, was diese Fotos über Bowie sagen? Was für einen Bowie lernen wir da kennen? Das sind extrem anrührende und auch, ja, finde ich, ja, wirklich nochmal andere
Bilder. Es ist ja gar nicht David Bowie, das ist ja nicht der Superstar, das ist ja nicht der Popstar, der sich in ikonischen Fotografien oder Posen einer Kamera darbietet oder der in irgendeiner Weise hier Bilder produziert, die er in irgendwie für seinen Bowie-Schaffen verwenden will. Sondern das ist David Jones, der Privatmann, der, ja, Leidensgenossen seines Bruders Terry besucht. Und vor allem macht Bowie auch hier was, wo wir ihn noch nie gesehen haben. Er zeichnet die ganze Zeit. Er macht ein paar Notizen, schreibt sie auf, aber die meiste Zeit hat er den Zeichenblock in der Hand und zeichnet eben Herrn Schirtner, Herrn Waller, den August, zeichnet die Leute und macht eben, deswegen, das ist ja dieser Beginn für Bowie, diese Stimulierung, selber Kunst zu machen. Und eben seine Erinnerungen an diesen Guggenbesuch eben zeichnerisch festzuhalten, indem er diese Menschen zeichnet, die Sternenmenschen. Deswegen war das ja auch so von Starman abgeleitet, die Idee, dass der Titel des Buches natürlich sich auf die Gugging, auf die Künstler beziehen muss. Bowie ist dann ja der Köder, damit die Leute sich dafür interessieren. Aber es geht um die Künstler eben der Abrüt.
Ja, absolut. Und dieses Motiv mit den Sternen, auch das weist wunderbar nach, wie obsessiv, ja, das sich wirklich durch Bowies Werk durchzieht. In dieser Begegnung und beziehungsweise in der Beschäftigung mit Gugging, gab es da für dich Begegnungen, die besonders prägend waren, die dir nicht aus dem Kopf gehen werden?
Ja, nein, die stehen ja alle sozusagen im Buch drin. Eben mit August Waller, Mensch, ärgere dich nicht spielen, war eine ganz besondere Erfahrung, weil er sich geärgert hat wie nochmal was und beschissen und sich, also naja, es war eine wundervolle Nähe. Und ja, irgendwann habe ich dann natürlich auch gelesen, dass er mit seiner Mutter immer, die er über alles geliebt hat und die ein paar Jahre vorher gestorben ist, dass er immer Brettspiele gespielt hat, die damit eben, ne, sozusagen die Mutter-Sohn-Kommunikation gemacht haben. Und dann ist ja klar, dann ist es ist das Mensch ärgere dich nicht spielen mit Leuten, die er im Grunde genommen ja nicht kennt, kein ungenügendes Ersetzen der mütterlichen Fürsorge, die ihm fehlte.
Also, dieses Buch ist wirklich, finde ich, eine fantastische Einladung, diesen so besonderen Ort kennenzulernen, zu verstehen, was Bowie an diesen Menschen, an diesem Ort fasziniert hat. Und aber gleichzeitig ist es eine großartige Schau auf einen Ort, den wir viel zu wenig kennen und dessen Bewohner wir viel zu wenig kennen. Uwe Schütte ist Kulturjournalist und Autor des Buches Sternenmenschen, Bowie in Guggen. Das Buch ist erschienen bei Starfruit Publications, herausgegeben vom Institut für moderne Kunst in Nürnberg. Die Fotografien kommen von Christine de Grancy und der Kostenpunkt 26 €. Tausend Dank für deinen Besuch. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.